Ich grüße euch auch, liebe Geschwister, ich freue mich, dass ich euch wieder sehen darf. Ja, Leben nach dem Tod. Heute hat man mir die Texte aus dem Mose und aus dem Lukas-Evangelium mitgegeben. Ich lese mal den Text aus 2. Mose 3, 3 bis 6. Mose war Hirte für das Kleinvieh seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Als er die Herde hinter die Steppe führte, kam er an den Gottesberg, den Horeb. Dort erschien ihm der Engel Jahwes in einer lodernden Flamme, die aus einem Dornbusch herausschlug. Mose sah, dass der Busch brannte, aber nicht von den Flammen verzehrt wurde. »Warum verbrennt der Dornbusch nicht?« dachte Mose. »Das muss ich mir aus der Nähe ansehen.« Als Jahwe sah, dass Mose näher kam, rief Gott ihm aus dem Dornbusch heraus zu, »Mose, Mose!« »Hier bin ich«, erwiderte dieser. »Komm nicht näher«, sagte Gott. »Zieh deine Sandalen aus, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land.« Und dann sagte er, »Ich bin der Gott deines Vaters. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs.« Da verhüllte Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzusehen. Auf diese Geschichte kommt Jesus zurück, als man ihn provozierte mit der Frage nach dem Leben, nach dem Tod. Die Sadduzäer glaubten nicht an ein Leben nach dem Tod. Die meinten, es ist alles weg, man lebt nicht mehr, es gibt keine lebendige Seele mehr, erst bei der Auferstehung ist man wieder da. Und da gab es also einen Streit zwischen den Sadduzäern und den anderen Juden, den Schriftgelehrten und Pharisäern. Und da haben sich eine Geschichte ausgedacht. Stell dir vor, Herr Jesus, da hat ein Mann eine Frau und der Mann stirbt, kinderlos. Und nun heiratet der Bruder die Frau. Das ist so vorgesehen im Alten Testament, dass dann der Bruder der Frau Nachkommen zeugen soll. Nun waren sieben Brüder. Und der erste nahm eine Frau und starb kinderlos. Dann nahm der zweite die Frau und starb auch kinderlos. Und der dritte nahm sie und alle sieben hintereinander. Alle starben kinderlos. Wessen Frau ist sie? Wessen Mann ist sie jetzt im Himmel? Kommt jetzt die Frage. Und Jesus antwortete ihnen, die Kinder dieser Weltzeit freien und lassen sich freien, welche aber gewürdigt werden, jene Weltzeit zu erlangen und die Auferstehung von den Toten, die werden weder freien noch sich freien lassen. Denn sie können auch nicht mehr sterben, denn sie sind in Engeln gleich und Söhne Gottes, da sie Söhne der Auferstehung sind. Das war die Antwort auf die Frage. Aber Jesus wusste, eigentlich geht es um etwas Tieferes. Und da gibt er eine Antwort und bezieht sich auf Mose. Dass aber die Toten auferstehen, hat auch Mose angedeutet bei der Geschichte von dem Busch, wo er den Herrn nennt, den Gott Abrahams und den Gott Isaaks und den Gott Jakobs. Er ist aber nicht Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Denn in ihm leben alle. Da freuten sich die Schriftgelehrten. Ne? Da antworteten die Schriftgelehrten und sprachen, Meister, du hast trefflich geantwortet. Mir kam beim Lesen dieser Sache so in den Sinn, von mir wäre ich auf diese Auslegung nicht gekommen. Was Jesus da so treffend sagt, dass allen der Mund gestopft wird und alle sagen, ja, Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Das muss wahr sein, das muss stimmen. Auf diese Auslegung wäre ich nicht gekommen und vielleicht auch niemand von uns. Und wir merken, dass unser Verstand eigentlich gar nicht in der Lage ist, Gottes Wort so richtig zu ergründen. Wenn Jesus uns hilft, dann ist das, wow, so einleuchtend. So großartig, so wunderbar, Da gibt es gar keine Fragen mehr. Wir brauchen einfach Jesus, der uns hilft, sein Wort aufzuschließen. Auch uns muss Jesus helfen, das zu verstehen, was er uns sagen will, was für uns wichtig ist. Und oft hilft er uns ja ganz individuell, dass wir etwas hören und das trifft in unserem Herzen auf Gefühle, auf andere Gedanken, auf unsere Lebenssituation zu, wo wir genau merken, jetzt sagt mir der Herr das und das. Das weiß dann nur derjenige, der dieses hört. Und niemand anderes in der Gemeinde weiß das sonst. Das gibt es. Er tut das durch seinen Heiligen Geist. Das hat er ja uns versprochen. Der uns hilft, sein Wort zu verstehen und zu glauben. Wenn der Heilige Geist uns ein Wort ins Herz dringen lässt, dann spüren wir die Klarheit und Einfachheit seines Wortes. Da bleibt kein Zweifel mehr an dem, was wir verstanden haben. Auch die Prediger hier können mit ihrem Verstand Gottes Wort nicht erschließen. Das muss einfach Gott bewirken. Sonst kommen die Leute hier auf dumme Gedanken und sagen Dinge, die Gemeinde unter Umständen spalten. Das gibt es auch, leider. Das Vertrauen auf Gott ist das Allerwichtigste. Ja, und wenn Jesus Gottes Wort aufschließt, dann schafft es Frieden und Einmütigkeit. Tatsächlich konnten die Sadduzäer auch nichts mehr sagen. Die waren still. Ich weiß nicht, ob sie diese Antwort als Korrektur akzeptiert haben. Das steht nicht in der Bibel. Aber es steht zumindest drin, dass sie nichts mehr sagten. Sie erwiderten nichts mehr drauf. Sie waren im Moment perplex, überzeugt. Ich weiß es nicht. Ja, und nun stellt sich ja Gott in diesem Text als den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs vor. Obwohl diese schon 400 Jahre tot waren. Gott bezieht sich ganz bewusst auf diese drei Männer. Er hätte auch sagen können, ich bin der Gott Noahs. Wäre auch möglich. Oder ich bin der Gott von Adam und Eva. Oder ich bin der Schöpfer der Welt, der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Nein, er nennt diese drei Namen. Diese drei Namen waren ihm ganz, ganz wichtig. Und ich habe mich gefragt, warum diese drei Namen? Klar, Mose kannte diese drei Namen. Sie waren eigentlich die Identität des Volkes Israel. Durch sie ist das Volk Israel entstanden. Aber Gott hat diese drei ausgesucht. Hatte Gott diese drei besonders lieb? Lieber als alle anderen? Lieber als den Noah? Lieber als Adam und Eva? Nun, ich habe mir dann nochmal angesehen, was die drei ausgezeichnet hat. Und habe geguckt, Gott ist ja dem Abraham persönlich begegnet. Ich habe mal ausgerechnet, der Noah hat noch ziemlich lange gelebt nach der Sintflut. Und wenn man so das Geschlechtsregister dann so aufaddiert, er zeugte den mit 30 Jahren, der zeugte den mit 40 Jahren und so weiter und addiert diese Zahlen, dann müsste der Noah noch gelebt haben, als Abraham lebte. Das hat mich echt überrascht. Ich weiß nicht, ob diese Zahlen so hundertprozentig stimmen, aber ich bin mal davon ausgegangen, dass das stimmen könnte. Und dass Noah auch zu der damaligen Zeit noch von Gott predigte. Nun begegnet Gott Abraham und sagt, geh aus deinem Vaterhaus in ein Land, das ich dir zeigen werde. Also, A, er kannte den Weg nicht. B, er kannte das Ziel nicht. Und wenn Gott ihm gesagt hätte, geh in das Land Kanaan, hätte er nicht im Internet googeln können, was gibt es denn da in Kanaan, was ist denn da los? Es gab keine Informationsmöglichkeit. Abraham macht sich auf. Er geht einen Weg, den Gott ihm zeigt. Und er muss sich jeden Tag den Weg neu zeigen lassen. Jede Weggabelung war eine Entscheidung. Und die Entscheidung überließ er Gott. Wo geht's weiter? Er lernte täglich nach Gottes Wegen zu fragen und Gott zeigte ihm tatsächlich den richtigen Weg. Aber Gott zeigte ihm nicht das Ziel vorab. Erst als er dort war, dann wusste er, da bin ich am Ziel. Ja, und der heißeste Wunsch von Abraham war ja, ein Nachkommen zu bekommen. Und es geschieht nichts. Es geschieht nichts. Und Sarah wird alt und älter und es heißt, dass sie ihre Tage nicht mehr hatte. Sie konnte gar keine Kinder mehr bekommen. Über 2 Jahrzehnte wartete Abraham. Und mit 99 Jahren begegnet ihm Gott wieder und sagt, jetzt ist es soweit. Nächstes Jahr wird Sarah einen Sohn bekommen. Und es geschah. Jetzt passiert etwas, was uns alle etwas erschaudern lässt. Gott sagt zu Abraham, nimm diesen deinen Sohn, den du lieb hast, Isaak, und opfere ihn mir an dem Berg Horeb. Wir haben gelesen, der Berg Horeb ist der Berg Gottes. Ich weiß nicht, was da in Abraham vorgegangen ist, aber er war so voller Vertrauen zu Gott, dass er wusste, das mache ich jetzt, ich bin gehorsam. Und er redete mit niemandem drüber. Am nächsten Morgen ganz früh machte er sich auf. Er wartete nicht länger. Nahm noch 2 Knechte mit, ein Esel, packte das Holz drauf, nahm seinen Sohn. Und sie zogen los. Drei Tage mussten sie wandern bis zum Berg Horeb. Drei Tage hatte Abraham 1000 Fragen. Aber eins wusste er, ich muss es tun. Und im Hebräerbrief heißt es, Abraham vertraute darauf, dass Gott seinen Sohn wieder von den Toten auferwecken kann. Ich denke, diese Gedanken hat er gehabt, denn es war der Sohn der Verheißung, der einzige Sohn der Verheißung. Diese Hartnäckigkeit bei Abraham, ich bleibe an dem, was Gott mir gesagt hat. Ich vertraue darauf, dass er es richtig macht. Ist unglaublich. 3 Tage lang. Kein Wort gesprochen. Nur ganz zum Schluss, als er mit seinem Sohn dann alleine zum Berg Horeb geht, die Knechte zurücklässt, fragt der Sohn, wo ist denn nun das Opfer? Wo ist nun das Opferlamm? Da sagt Abraham, Gott wird es sich aussuchen. Ich habe mir gedacht, da lässt uns Gott, der Vater, auch erahnen, dass er auch gelitten hat, als sein Sohn leiden musste. Er lässt uns ahnen, wie es in seinem Herzen aussah, als er seinen Sohn Jesus sah, wie er geschlagen wird, bespuckt wird, verhöhnt wird. Als er sah, wie sein Sohn Jesus ans Kreuz geschlagen wird. Wie die Menschen gefühllos sind und ihn verspotten. Anderen hat er geholfen, sich kann er nicht helfen. Komm herab, wenn du kannst, wenn du Gottes Sohn bist und zeig es uns, dann wollen wir an dich glauben. Ja, all diese Dinge hat Jesus über sich ergehen lassen. Der Vater hat es gesehen. Der Vater hat es durchgestanden. Abraham musste es nicht durchstehen. Abraham wurde die Hand festgehalten, als er das Messer hob. Als sein Sohn auf dem Scheiterhaufen lag, gefesselt. Er musste ihn fesseln. Und auch das ist ein Bild für Isaak und Jesus. Isaak ließ es geschehen. Er wehrte sich nicht. Wenn Sarah das gewusst hätte. Gut, dass sie es nicht wusste. Er hat sie davor verschont. Jeder hätte ihm abgeraten. Abraham, tu das doch nicht. Das kann Gott nicht so gemeint haben. Das meint er vielleicht geistlich, sag ich mal. Nein, Abraham hat gehorcht. Welch eine Erlösung für den armen Abraham, als Gott ihm dann zeigte, hier, da ist ein Widder, der hat sich da gerade im Gestrüpp verhangen. Nimm den. Und er nimmt den Widder als Opferlamm. Und ich denke, sein Herz war voll Jubel und Freude und Dank. Welch eine Erlösung für Abraham. Und das war der ausschlaggebende Punkt, dass Gott ihm sagte, in dir sollen alle Völker gesegnet werden, wie wir es gerade gehört haben. Alle Völker. Es war irgendwie ein Wendepunkt in der Geschichte Gottes mit den Menschen, mit der ganzen Menschheit. Und Gott geht seinen Weg ganz gezielt durch all die Jahrtausende hindurch, bis Jesus endlich da ist. Ja, und dass Isaak sich so willig fesseln ließ, auf den Scheiterhaufen legen ließ, auch das ist ein Bild für Jesus. Er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz, heißt es im Hebräerbrief. Wie sollte Gott den Abraham nicht besonders lieb haben? Ein Mann, der so ihm vertraut, der sich so ausliefert und keine Fragen stellt. Ja, ich mach das. Musste Gott diesen Abraham nicht ganz besonders lieb haben? Ich denke, dass das Herz Gottes bewegt hat, was Abraham da tat. In dir sollen alle Völker gesegnet werden, sagt Gott. Und dann sind da noch Esau und Jakob. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ich habe mir überlegt, was war bei dem Jakob so Besonderes? Eigentlich ist das ein Trickser, einer, der den Vater reinlegt, einer, der seinen Bruder reinlegt, der eine Schwäche seines Bruders ausnutzt, um das Erstgeburtsrecht zu kaufen. Ja, der Bruder war hungrig, hat er nichts erbeutet, war auf der Jagd gewesen und kommt nach Hause und ist hungrig und der Jakob hat ein Linsengericht gemacht und das roch so lecker und ja, dann sagte Jakob, du kriegst es, wenn du mir dein Erstgeburtsrecht verkaufst. Ach, der Esau war so hungrig, ja, kannst du haben. Und jetzt wusste ja Jakob, dass der Vater dem Esau den Erstgeburtssegen geben wollte. Aber er wusste auch, dass Gott gesagt hat, der Jakob soll ihn kriegen. Und jetzt trickste er seinen Vater aus, indem er vorgab, der Esau zu sein, als Jakob hochbetagt war und nichts mehr sah. Also er setzte alles dran, um diesen Erstgeburtssegen zu bekommen. Er hatte eigentlich jetzt nicht das Vertrauen, dass Gott ihm den Erstgeburtssegen geben würde. Bisschen anders als bei Abraham. Aber Gott sah, der Kerl, der will den Erstgeburtssegen unbedingt haben. Das ist ihm alles wichtiger als alles andere. Er hat sogar in Kauf genommen, dass er seine Familie verlassen muss. Er musste ja fliehen vor Esau, als das geschehen war. Muss in ein fremdes Land ziehen. Ja, und das war ihm alles egal. Er wollte den Erstgeburtssegen haben. Und dann gibt es ja noch diesen Kampf von Jakob mit Gott an der Himmelsleiter. Und Jakob wird von Gott verletzt. Er hört trotzdem nicht auf, mit Gott zu ringen. Er klammert sich an ihn und sagt, ich lass dich nicht. Du segnest mich denn. Gottes Segen war ihm am allerwichtigsten. Und da sagt Gott, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ja, an einigen Stellen sagt er sogar, ich bin der Gott Jakobs. Er erwähnt nur Jakob alleine. Das hat mich erstaunt, wie Gott uns dann sieht, wie viel Barmherzigkeit und Liebe Gott zu uns hat und wie er in unser Herz reinsieht und ja, die Liebe von uns zu ihm ja, wahrnimmt und sich darüber freut. Diese Vorstellung Gottes, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, bedeutet also, ich habe ein ganz besonderes Verhältnis zu diesen drei Männern. Unsere Bundeskanzlerin könnte sagen, ich bin das Volk, ich bin die Kanzlerin aller Deutschen. Das stimmt. Sie könnte auch sagen, ich bin die Kanzlerin von der Gemeinde in der Surferstraße. Würde auch stimmen. Sagt sie natürlich nicht. Oder sie könnte sagen, ich bin die Kanzlerin von meiner Verwandtschaft, die kennt mich. Aber vielleicht tritt sie da ganz anders auf als Kanzlerin. Dann ist sie vielleicht die Tochter von jemand oder die Cousine von jemand. Wenn ein König Kinder hat, kann er auf jeden Fall sagen, ich bin der König von diesen Kindern. Die sind ihm auch besonders nah und mit denen geht er besonders sorgfältig um. Also die Untertanen, die man kennt, die einem nahe stehen, zu denen hat der König dann auch eine ganz besondere Beziehung und sorgt sich auch ganz besonders um diese, zum Beispiel um seine Kinder. Und das gilt jetzt auch für uns, Gott gegenüber. Er sagt, ich bin dein Gott. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Aber er sagt auch zu uns, ich bin dein Gott. Wie kann das jetzt sein, dass er auch unser Gott ist? In dieser Tiefe. Die drei da oben im Himmel, die erfahren auch alles, was da geschieht auf dieser Welt. Zum Beispiel sagt Jesus in Johannes 8, Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Der hat im Himmel frohlockt, der hat gejubelt. Ich weiß nicht, wie das war, aber jedenfalls hat er heftig sich gefreut. So stark, dass Jesus das ihm erzählte. Irritierte natürlich Juden damals, dass Jesus von Abraham sprach und sagte, und da sagten sie, du bist noch nicht mal 50 Jahre alt, bis Abraham gesehen haben, der ist ja schon so wie 100 Jahre tot. Und da sagt Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham ward, bin ich. Da outet er sich als Gott. Also besteht auch jetzt im Himmel eine innige Gemeinschaft zwischen Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott lässt sie miterleben, wie er seine Verheißungen an sie erfüllt. Wie so ein Jubel im Himmel aussieht, ich weiß es nicht, aber es ist wahrscheinlich unvorstellbar, denn man hat nicht mehr die körperlichen Einschränkungen, die wir jetzt haben. Und was bedeutet die Erfüllung dieser Verheißung auch für Abraham? Jetzt werden alle Völker gesegnet durch mich. Alle Menschenkinder können wieder zu Gott zurückkommen. Die natürliche Abstammung spielt jetzt im Himmel gar keine Rolle mehr. Jetzt sind alle die, die an Jesus glauben, Abrahams Same. So heißt es. Daher kann Paulus ganz frei sagen, dass alle, die an Jesus glauben, in Wahrheit Abrahams Kinder sind. Ja, Abrahams Kinder, das heißt, wir sind dann von Gott genauso geliebt wie der Abraham. Was ist die Alternative zu dem Glauben? Die Alternative, haben wir gehört, ist, ich strenge mich an, die Gebote Gottes zu halten. Und das kann kein Mensch. Denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch, heißt es in dem Text, den wir gehört haben. Der Segen Abrahams kommt zu den Heiden, zu uns Heiden, nicht nur zu den Juden, auch zu den Heiden. Und deswegen kann Gott sagen zu jedem von uns, ich bin dein Gott in Ewigkeit. Wenn du gestorben bist, bin ich dein Gott. Ich kümmere mich um dich. Du wirst mit mir in inniger Gemeinschaft sein nach diesem Leben. Diese Aussage, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, heißt, ich bin auch dein Gott in alle Ewigkeit, denn ich liebe dich. Wie sehr Gott uns liebt, wie seinen eigenen Sohn, wie seinen Sohn Jesus. Deswegen jubelt auch der ganze Himmel über jeden einzelnen Sünder, der Buße tut und an Jesus zum Glauben kommt. Es ist wieder ein Kind Abrahams mehr. Ja, Abraham und Isaak freuen sich mehr über die Menschen, die zum Glauben an Jesus kommen, als über ihre fleischlichen Nachkommen. Denn es gibt jetzt keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Heiden. Aus dieser Sicht sind alle gleich. Alle werden Abrahams Samen, die aus dem Glauben kommen. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Weib. Denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Gehört ihr aber Christus an, so schreibt Paulus, so seid ihr Abrahams Same nach der Verheißung Erben. Warum strengt sich Gott so an, über Jahrhunderte hinweg dieses Ziel zu verfolgen, dass alle Völker, alle Menschen gerettet werden können? Dass er eine Tür weit auftut und sagt, kommt, Jesus ist diese Tür, geht da durch. So einfach ist das. Warum strengt sich Gott so an? Weil er uns lieb hat. Unverständlicherweise lieb hat. Und dass seine Liebe nicht aufhört. Und da bin ich auf das hohepriesterliche Gebet Jesu gestoßen. Da steckt seine ganze Liebe zu uns Menschen drin. Am Abend vor seiner Kreuzigung betet Jesus mit den Jüngern. Ich bitte aber nicht allein für die, die jetzt um ihn herum sind, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie zu vollendeter Einheit gelangt, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Dass sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Habt ihr das gehört? Gott liebt uns gleich so, wie er seinen Vater, seinen Sohn liebt. Gleich wie du mich liebst. Das sollen sie erkennen. Du bist so geliebt vom Vater, wie er Jesus liebt. Und Jesus drückt seine Sehnsucht nach uns in diesem Gebet aus. Er will mit uns Gemeinschaft haben. Wir wollen doch auch Gemeinschaft haben mit den Menschen, die wir lieben. Das tut uns so gut. Zusammen zu sein mit Menschen, die wir lieben. Was nehmen wir auf uns manchmal an Reisen, um mit Menschen zusammenzukommen, die wir lieben? Der Vater hat auch alles auf sich genommen. Alles getan, um diese Gemeinschaft zu ermöglichen, damit wir bei ihm sind. Er sehnt sich nach uns, nach innigster Gemeinschaft mit seinen Kindern. Sein bitterer Leidensweg, Jesu bitterer Leidensweg, hat nur ein Ziel, die Gemeinschaft mit uns. In vollkommener Liebe und Einheit. Er sagt, ich bin in Ewigkeit dein dich liebender Gott. Amen.